So, wir kommen jetzt zum Predigttext. Der ist aus Jona, Kapitel 1 und 2, also ein bisschen länger heute. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer, der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte: Wie kannst du schlafen? Steh auf, rufe zu deinem Gott. Vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das Los auf Jona. Sie bestürmten ihn mit Fragen: Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn: Wie konntest du das tun? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Jona sagte: Werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu erreichen, doch sie schafften es nicht, denn der Sturm tobte immer heftiger. Da beteten sie zum Herrn: Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Da packte sie alle große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Rettung. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu dir, Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir, und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen, die Fluten umgaben mich. Alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen, deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer, Schlingpflanzen wandten sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe. Denn du, Herr, bist mein Retter. Da befahl der Herr, dem Fisch ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ganz kurze Info noch, bevor ich anfange mit der Predigt. Und zwar übersetzen wir die Predigt heute zum zweiten Mal auf Persisch. Das passiert da hinten durch Said auf der Couch. Nicht, dass ihr euch wundert, warum da einer sitzt mit dem Mikrofon. Lasst euch davon nicht stören. Wir hoffen auch, dass es sozusagen euch nicht ablenkt und dass es eine gute Übersetzung gibt für unsere Iraner. Ja, und ich bete noch vor der Predigt. Vater, danke für den Sonntagabend. Danke für diese Zeit jetzt hier. Danke, dass wir uns mit diesem Text beschäftigen können. Und ich bitte dich, dass du uns durch diesen Text bewegst und uns einfach auch zeigst, was die Geschichte mit Jona heute mit unserem Leben hier in Berlin gemeinsam hat. Amen. Ja, wir haben eine neue Predigtserie angefangen letzte Woche Sonntag und wir gehen sozusagen in den nächsten Wochen durch das Buch Jona durch. Und die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte im Alten Testament, Jona und der Walfisch in die Stadt Ninive. Das ist uns gar nicht so fremd. Und wir haben dazu letzte Woche eine schöne Einführung von Costa aus dem Berlin-Projekt gehört, der herausgestellt hat, dass es sich in der Geschichte eigentlich um zwei Anliegen dreht. Nämlich sozusagen um ein eigentliches Anliegen oder ein erstes Anliegen und ein uneigentliches oder ein anderes, zweites Anliegen. Das erste Anliegen, da geht es um die Stadt Ninive und um die Bewohner in der Stadt und darum, dass es Gott nicht ganz so gefällt, wie sie zusammenleben. Und dann geht es um das zweite Anliegen, um Jona. Und diese beiden Punkte ziehen sich sozusagen parallel immer wieder durch die gesamte Geschichte, durch den gesamten Verlauf. Und die sind auch nicht nur parallel, sondern die verknüpfen sich auch miteinander. Weil Gott sozusagen um das zweite Anliegen zu erreichen, das erste Anliegen gebraucht. Also er gebraucht den Jona, um die Leute in Ninive zu bewegen und zu erreichen. Und wie das passiert, das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Also heute geht es wirklich mal mehr um den Jona und um sein Herz, das ja, wie wir letzte Woche gehört haben, eben auch voller Ungerechtigkeit war. Also das, sein Herz, das war gar nicht so fern von den Herzen von den Einwohnern in Ninive. Da gab es gar nicht so viel Unterschied. Und wie dieses Herz aber auch vielleicht verändert wird und was da so passiert, das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und sein Verhalten am Text, wie wir es ja gerade gehört haben, das zeigt, dass er erstmal in die ganz entgegengesetzte Richtung läuft. Also er macht erstmal nicht das, was Gott ihm aufgetragen hat. Er geht nicht nach Ninive, sondern er geht sozusagen auf die ganz andere Seite, also auf die ganz andere Seite vom Mittelmeer. Er sollte nach Osten gehen, aber er segelt nach Westen, also ganz weit weg von Gott. Und diese Entscheidung, die er trifft, oder vielleicht auch diese Flucht, die er begeht, die löst diesen Sturm aus. Die hat Konsequenzen, denn Jona geht über Bord. Das wirft ihn sozusagen über die Reling seines Lebens. Und interessanterweise lesen wir dann im Kapitel 2, dass die Geschichte aber eben weitergeht. Dass Jona nicht ertrinkt, sondern dass Gott eingreift und diesen Fisch sendet. Und auch wenn das vielleicht nicht die angenehmste Art ist, gerettet zu werden, das war sicherlich ziemlich stinkend und irgendwie auch eklig in so einem Fisch, zeigt Gott an der Stelle doch irgendwie Gnade. Er hat irgendwie Erbarmen mit diesem Jona. Jona dachte ja, okay, das war's, das haben wir ja gerade gehört. Also jetzt sinke ich hinab in die tiefsten Tiefen und irgendwelche Algen oder was umgeben mich schon und ich werde in den nächsten Sekunden weg sein. Dann ist aus und vorbei und dann kommt plötzlich doch nochmal alles anders als gedacht. Und das hat eben auch seine Konsequenzen. Und mir ist beim Erarbeiten der Predigt aufgefallen, es hat eben einerseits wirklich Folgen, wenn ich ungehorsam bin oder etwas nicht ausführe, was ich vielleicht tun sollte. Aber es hat auf der anderen Seite eben auch Konsequenzen, wenn ich Gnade erleben kann oder wenn ich plötzlich sozusagen gerettet werde, mir was Gutes widerfährt. Auch das hat Konsequenzen. Und das sind genau die beiden Spannungsfelder, über die ich heute reden möchte. Es sind genau diese beiden Punkte. Auf der einen Seite so dieser Ungehorsam und in Klammer könnte man vielleicht meinen, so und seine Konsequenzen. Und auf der anderen Seite aber auch Gnade und die Folge daraus. Ich komme zum ersten Punkt, zum Punkt Ungehorsam. Und vielleicht teilt ihr da so meinen Eindruck, dass es erstmal ein sehr sperriges Wort ist und auch erstmal was ist, was wir gar nicht so sehr verwenden und was wir auch irgendwie komisch finden, was wir vielleicht zu kleinen Kindern sagen, wenn sie ungehorsam und ungezogen waren und dass wir das aber zueinander vielleicht gar nicht mehr so sehr gebrauchen und uns das auch ein bisschen abstößt. Aber so beim Nachdenken ist mir aufgefallen, dass es auch Beispiele in unserem Leben gibt, wo wir uns vielleicht ähnlich ungehorsam verhalten, wo wir vielleicht ähnlich auch wegrennen vor Dingen. Und ich lese gerade ein Buch von einer israelischen Autorin, das heißt Löwen wecken. Und diese Autorin ist sozusagen nicht nur Schriftstellerin, sondern sie ist auch Psychologin. Und sie hat in meinen Augen das ganz fantastisch kombiniert, ihre beiden Gaben, weil sie in dem Buch die Typen und die Personen, die darin auftauchen, immer auch beschreibt, was in denen innerlich vorgeht. Also wenn jemand was verdrängt oder in alte Muster verfällt, dann beschreibt sie sozusagen die ganzen psychologischen Abläufe. Das heißt, das Buch ist auch nicht nur ganz spannend geschrieben, sondern es hat sozusagen auch ganz viel psychologischen Inhalt. Und die Geschichte ist auf den ersten Blick ganz simpel. Sie spielt im Süden von Israel in der Wüste. Es geht um einen Mann, der heißt Ethan, der ist Chirurg. Und er kommt einfach von seiner Schicht des Nachts nach Hause. Es ist noch dunkel auf der Straße. Und auf dem Weg nach Hause überfährt er einen Eritreer. Und das ist auch in Israel ganz sozusagen Wirklichkeit. Also es gibt ganz viele Einwanderer aus dem Sudan und aus Eritrea. Und so blöd das jetzt vielleicht klingt, aber sie sind eben genauso dunkel wie die Nacht. Er sieht ihn nicht, er überfährt den und ringt dann mit sich, steigt aus dem Wagen, versucht ihn irgendwie noch zu retten, aber merkt, ich kann den Mann nicht retten. Der wird jetzt sterben und ich muss wenigstens mich retten. Und dann steigt er zurück in den Jeep und fährt sozusagen nach Hause und dann verstrickt sich die ganze Geschichte mit weiteren Lügen und also es wird total komplex und geht eigentlich auch in eine Katastrophe. Und das zeigt, also das Beispiel zeigt vielleicht, ja, man hat irgendwie einen Fehler gemacht, man hat irgendwie Mist gebaut und man ringt dann so mit sich, ja, soll ich das jetzt zugeben, soll ich jetzt dazu stehen, soll ich die Konsequenzen jetzt tragen oder soll ich es lieber vertuschen, soll ich Gras über die Sache wachsen lassen, einfach auch mit der Hoffnung, das verliert sich vielleicht mit der Zeit. Und ich finde, dieses Beispiel, das ist so, das hat auch eine Gemeinsamkeit mit Jona, weil das eben auch ums Weglaufen geht. Und jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, ist ja schön, dass es diese Geschichte mit Jona gibt und das ist auch schön, dass du dieses Buch gerade liest und da auch eine tolle Geschichte drin steht. Aber irgendwie hat mir das noch zu wenig Bezug mit meiner Lebenswirklichkeit. Und ich gehe auch mal davon aus, dass ihr alle noch nicht wahre Flucht begangen habt. Aber es gibt bestimmt andere Beispiele, wo das Prinzip dasselbe ist und wo wir auch wegrennen. Fangen wir mal mit uns selber an. Vielleicht ist so ein erstes Beispiel ungehorsam gegenüber dem eigenen Körper. Wir müssten eigentlich mal wieder, aber wir tun es nicht. Wir müssten eigentlich mal wieder mehr schlafen, mehr Sport machen, weniger arbeiten, gesünder leben, aber wir tun es nicht. Und hat das vielleicht auf Dauer auch eine Konsequenz oder eine Folge? Richtet das nicht auch Schaden an, wenn wir da vorweglaufen? Wir müssten eigentlich mal wieder mit dem Partner ein wichtiges Gespräch führen, vielleicht Missverständnisse irgendwie ausräumen, aber wir tun es nicht. Und nimmt das nicht auch irgendwie Schaden in unserer Beziehung? Kann es vielleicht sogar die Treue brechen? So? Führt mich das dann nicht auch in eine Krise und wirft mich das irgendwie über Bord, weil ich den anderen betrogen habe? Wir sollten eigentlich nur 50 fahren, aber wir fahren 80. Wir haben noch das Handy in der Hand und wir reißen vielleicht andere Leute mit in einen Unfall, den wir bauen. Das sind vielleicht alles so Sachen, wo wir auch wegrennen, wo wir vielleicht im gewissen Sinn auch nicht so ganz gehorsam sind, wo wir eben auch nicht uns an die Spielregeln halten und sagen, okay, es ist jetzt irgendwie wichtig, treu zu bleiben, sondern wo wir vielleicht davonlaufen, wenn es schwierig wird. Und ich finde, dass allen drei Beispielen hat eines gemeinsam. Das hat nicht nur eine Konsequenz für mich, wenn ich ungehorsam bin, sondern es hat immer auch eine Konsequenz für den anderen, immer auch für das Umfeld. Und das sehen wir auch an Jona, an der Geschichte mit ihm. Es geht natürlich erstmal darum, dass er eine Entscheidung gegen Gott trifft, aber dann plötzlich ist die ganze Besatzung ja in Gefahr. Plötzlich ist ja die ganze Schiffsmannschaft auf dem Schiff sozusagen, kommt ins Wanken und die haben plötzlich alle sozusagen zu rudern und kommen in Lebensgefahr. Das betrifft also immer auch uns alle irgendwie. Und ich habe mich dann gefragt, ja, warum passiert das? Warum laufen wir vielleicht weg oder warum brechen wir die Regeln? Und ich denke, einerseits sind wir aufgeklärte Menschen und haben einfach ein Problem damit, uns an Regeln zu halten. Wir wollen stattdessen frei sein, individuell, wir wollen unser Leben selbstbestimmt leben. Und wir haben auch einfach nicht immer so Lust, uns an die Spielregeln zu halten. Und an der Stelle ist mir Maddys Podcast eingefallen. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht gerade Maddys Podcast hört. Also Maddy ist eine aus unserer Gemeinde, die gerade einen Monat durch Japan reist und über ihre Reise sozusagen erzählt. Und das macht sie eben mit Hilfe eines Podcasts. Und in der ersten Folge hat sie eine Japanerin interviewt, eine Freundin. Und diese Japanerin, die hat so ein bisschen erzählt, wie die Gesellschaft in Japan ist. Und er hat gesagt, auf der einen Seite gibt es ein ganz großes kollektives Bedürfnis in Japan nach Harmonie. Das ist viel, viel stärker, als wir das vielleicht in Europa kennen. Das ist so ein richtiges Gruppending. Und auf der anderen Seite gibt es aber Leute, die sagen, ich fühle mich diesem Kollektiv nicht zugehörig. Und es entstehen ganz krasse Subkulturen. Leute erfinden sozusagen ganz eigene Styles und wollen sich sozusagen mit diesem Kollektiv gar nicht mehr identifizieren. Und als ich das so gehört habe, dachte ich, ja genau, das ist irgendwie interessant. Das scheint irgendwie in uns angelegt zu sein. Wir fühlen uns halt irgendwie eingeengt und wir haben vielleicht auch nicht immer Lust, uns an die Spielregeln zu halten. Und wir fahren einfach gerne mal schneller. Das ist so das eine. Wir haben vielleicht so ein Problem mit Gruppenzwang und Regeln. Und auf der anderen Seite sind wir ja auch alle mit Regeln aufgewachsen. Und geben die meisten dieser Regeln auch an die nächste Generation weiter. Weil wir wissen, dass jede Erziehung ohne Regeln dem Kind schadet. Und das ist so, also Regeln können ja auch Ausdruck meiner Liebe sein oder meiner Fernsicht. Und ich übe das in meiner Einzelfallhilfe mit meinen beiden Jungs, die links und rechts an meiner Hand sind. Und ich übe das mit denen, über die Straße zu gehen. Und ich kann sozusagen einschätzen und sagen, da kommt ein Auto. Und ich muss denen die Regel beibringen und sagen, erst stehen und gucken und dann gehen. Und wenn ich das nicht machen würde, dann würden die drauf losrennen und das hätte vielleicht fatale Folgen. Also Regeln machen in dem Kontext vielleicht auch wieder ergeben Sinn und haben irgendwie ihre Berechtigung. Sie halten das Leben zusammen. Sie geben ein Stück weit Schutz und Ordnung. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir in diesem Dilemma angekommen. Also einerseits haben wir nicht immer so viel Lust auf Regeln und andererseits brauchen wir sie auch. Und jetzt könnten wir vielleicht einwenden, und das würde ich sagen, würden wahrscheinlich Christen ganz sehr gerne machen, dass man sagen kann, naja, aber Gott hat uns ja befreit. Also wenn ich an Gott glaube und an Jesus glaube, dann sind doch eigentlich alle Konsequenzen passé. Also was kann ich dann noch dafür? Dann ist doch alles schon ans Kreuz getragen, dann ist alles schon weggebracht, alles absorbiert. So, was kann ich jetzt noch dafür, dass es dem anderen irgendwie schlecht geht? Gott weiß ja auch, dass ich ohne Fehler bin. Und ich denke, das stimmt, die Schuld ist irgendwie weggetragen und das ist irgendwie auf eine Art passé und trotzdem können wir uns auch nicht alles erlauben. Trotzdem können wir auch nicht tun und lassen, was wir wollen, ohne nachzudenken. Denn es bleibt ja, wenn ich jemanden verletze, dann ist derjenige erstmal verletzt, auch wenn mir Gott vergeben hat. Die Folgen, die sind erstmal da, das Vertrauen hat erstmal Schaden erlitten und das sind Konsequenzen, die wir zu tragen haben und da wird uns auch niemand dabei helfen. Die Folgen bleiben, auch wenn es Versöhnung gibt. Das ist wie bei einem Unfall, wenn ich vielleicht das Bein gebrochen habe oder so. Und das Bein verheilt irgendwann wieder. Aber die Folgen über die Situation, der Schock, dass ich diesen Unfall vielleicht hatte, der sitzt so tief, dass ich mich vielleicht wage, nie wieder hinter Steuer zu setzen. Das ist sozusagen eine negative Folge meines Handelns. Aber die Geschichte, die ist nach dem ersten Kapitel eben nicht zu Ende, sondern sie hat noch ein zweites Kapitel. Gott macht was. Gott greift ein auf eine ganz unvorhersehbare und vielleicht auch wundersame Weise. Er sendet diesen Fisch. Gott taucht Jona hinterher und rettet ihn. Und das ist vielleicht dieser zweite Punkt. Er ist in dem Moment gnädig mit Jona. Gott kommt plötzlich auf Möglichkeiten und Ideen, die wir in dem Moment gar nicht mehr gehabt haben. Und vielleicht hat der eine oder andere schon den Berlinale Gewinnerfilm On Body and Soul gesehen. Und da geht's einfach um zwei Menschen, die sich irgendwie mögen und die finden sich attraktiv und die kommen so immer mehr zusammen und es sind zwei ganz spannende Charaktere und es ist wunderschön zu beobachten, wie sie sich annähern. Aber sie merken auch, es ist gar nicht so einfach, so offen zu sein vor dem anderen. Und dann beschließt der eine doch zu sagen, lass mal, ich glaube, das hat mit uns nicht so viel Sinn, lass uns lieber Freunde bleiben. Und daraufhin setzt sich die andere Protagonistin eben in die Badewanne und schlitzt sich die Pulsader auf. Und das ist auch ziemlich eklig dargestellt. Und ich saß im Kinosessel und dachte so, okay, also wann ist es jetzt vorbei? Wann kippt sie jetzt um? Wann ist es, also ja, wann stirbt sie? Und dann, zack, kam sozusagen noch was ganz anderes um die Ecke. Plötzlich kommt noch so eine andere Sache und plötzlich nimmt dieser Film wieder Fahrt auf und es passiert noch eine Wendung. Und ohne euch jetzt zu erzählen, was da passiert, weil ihr den Film auf jeden Fall selber anschauen müsst, ist es so ein Ding, plötzlich kommt sowas um die Ecke. Und ich finde das auch schräg mit dem Fisch, dass der Fisch plötzlich kommt und den verschluckt. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, es ist doch auch gar nicht so weit hergeholt. Haben wir nicht auch schon so Situationen gehabt, wo plötzlich so eine Tür aufging, wo plötzlich wieder so eine neue Idee im Raum stand, obwohl wir uns schon ganz viele Gedanken um irgendwas gemacht haben. Plötzlich liegt vielleicht wieder so ein neues Projekt auf dem Tisch, wo wir uns fragen, wo kommt denn das jetzt her? Wir haben da schon alle Möglichkeiten abgecheckt. Mit anderen Worten, kam nicht auch schon in unserem Leben so ein Fisch vorbei? Und vielleicht gerade da, wo wir nicht mehr wussten, woran wir uns irgendwie halten können, wo wir Hoffnung haben können. Und vielleicht auch da, wo wir es nicht verdient haben. Und eine persönliche Sache aus meinem Leben, die ich jetzt erst erlebt habe und wo ich so das Gefühl hatte, hier habe ich tatsächlich irgendwie Gnade erfahren, war meine Steuererklärung für 2016. Ich bin ja nebenbei noch freiberuflich, das heißt, ich muss eine Steuererklärung machen und diese Steuererklärung, die hat auch eine Frist, das ist immer Ende Mai. Und ich habe die Monate verstreichen lassen und die Frist verstreichen lassen und war dann Monate später, beziehungsweise ich habe dann noch eine Warnung bekommen vom Finanzamt und die meinten dann so, also jetzt hat das Ding bei uns auf dem Tisch zu liegen, weil sonst kommen wir und pfänden wir. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann muss ich jetzt doch mal zum Finanzamt gehen und habe mir eine Fristverlängerung geben lassen. Dummerweise war aber in dieser Zeit mein Steuerberater im Urlaub und ich konnte das nicht so richtig bearbeiten. Und ich musste sozusagen nochmal dem Finanzamt schreiben und sagen, das ist mir sehr unangenehm, aber könnte ich vielleicht doch nochmal eine Fristverlängerung bekommen. Und ich habe diese Fristverlängerung bekommen, sozusagen auch über den Zeitraum hinaus, den ich eigentlich angegeben habe. Ich habe mehr Zeit bekommen, als mir eigentlich zugestanden hat. Und in dem Moment war ich einfach auch mega erleichtert. Und in dem Moment habe ich gedacht, oh, okay, krass, das Finanzamt hat nochmal Gnade walten lassen. Und das ist jetzt vielleicht ein ganz lapidares Beispiel. Ich habe mich natürlich schon sehr erleichtert gefühlt, aber es ist vielleicht kein Vergleich mit Jona, der irgendwie in Todesgefahr schwebte. Aber auch ich wurde aus der Situation irgendwie rausgerettet. Und auch Jona wurde gerettet. Er erfährt Gottes Gnade, obwohl er eigentlich Gottes Strafe verdient hätte. Und ich finde, hier wird's eben spannend, weil hier setzt Gott an. Hier stellt sich Gott uns in den Weg. Hier rennt er eben hinter uns her. Er geht uns hinterher. Er lässt uns eben nicht aus den Augen. Costa meinte letzte Woche, das ist wie Liebe hinter den Wellen, die Gott sozusagen für uns hat. Das wird stürmisch und das wird irgendwie eng und ich war irgendwie auch total in Bedrängnis und was mache ich jetzt mit meiner Steuererklärung? Und dann aber kommt so dieser Rückruf Gottes, dann stellt sich Gott uns in den Weg oder dann ist es sozusagen, wie wir aus Deutschland Sucht den Superstar kennen, das ist der sogenannte Recall. Gott rüttelt an dem Boot und macht Jona wach und sagt, hey, du bist in der falschen Richtung unterwegs. Denn es heißt ja im Vers 3, er wollte dem Herrn entkommen, aber Gott lässt ihn nicht entkommen. Er lässt ihn nicht los und diese Leidenschaft, die Gott für ihn hat, die verändert den Jona und die verändert sein Herz. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass das Kapitel 2 außer sozusagen dem Eingangsvers und dem Endvers ein Gebet ist. Und darin dankt er Gott. Und das sind so tiefe Gedanken, die er hat. Das ist nicht einfach so ein Erzähltext oder ein Prosatext, sondern sind sozusagen tiefe Erkenntnisse, die Jona hier hat. Und er dankt auch dafür, dass er gerettet wurde. Und dass eben diese Rettung vom Herrn kommt, von niemand anderem. Denn du, Herr, bist mein Retter, heißt es. Denn du, Herr, bist mein Retter. Und dann erkennt er eben noch was im Vers 9. Da steht, wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Und ich denke, Jona ist eine Sache im Bauch des Fisches klar geworden. Das Weglaufen vor dem nächsten Schritt, das hat ihm keine Sicherheit gebracht. Das hat ihm nicht geholfen. Er hat sein Glück in der entgegengesetzten Richtung gesucht und hat es nicht gefunden. Er hat Gott hinter sich gelassen, weil er sich selbst retten wollte, weil er selbst Herr der Lage werden wollte. Und ich muss sagen, so in meiner Vorbereitung hat mich der Vers besonders bewegt, weil ich habe mich so gefragt, ja, was sind vielleicht so unsere Götter, die wir so haben? Was sind so unsere Konzepte, von denen wir uns viel Sicherheit versprechen? Was sind so unsere Dinge, wo wir meinen, das größte Glück darin zu finden? Und das ist für mich jetzt gar nicht so sehr das Bankkonto, was uns auch ab und zu wahrscheinlich ein sicheres Gefühl gibt. Das ist auch nicht der Partner, der uns wahrscheinlich ganz viel Halt schenkt oder die Arbeit, die uns Bestätigung gibt. Sondern es sind vielleicht viel simplere Sachen, die aber auch ähnlich tief gehen. Eine so eine Götze ist vielleicht das Handy. Ich denke, wir verbringen extrem viel Zeit mit diesem Teil und wir können auch gar nicht mehr anders und wir können es auch gar nicht mehr aus der Hand legen. Es ist einfach Tag und Nacht ist es an und wir fühlen uns auch ganz komisch, wenn wir es nicht bei uns haben, dann fühlen wir uns irgendwie schutzlos, dann fühlen wir uns nicht sicher, dann sind wir irgendwie ein bisschen nackt. Und es ist für uns ist einfach schrecklich, wenn es uns genommen wird oder wenn es vielleicht ins Klo fällt. Und wir sind mit diesem Handy die ganze Zeit eigentlich auch in so einer anderen Welt unterwegs, die so parallel neben uns herläuft. Wir sind die ganze Zeit so einfach online. Und wir surfen da auf allen möglichen Kanälen und wir liken und wir wollen geliked werden, pausenlos. Und wir stellen uns da und wir posten und wir zeigen, was es heute bei uns zum Mittagessen gibt. Einfach, weil wir uns irgendwie so ein Gespräch davon erhoffen, weil wir uns Statements erhoffen, Kommentare, Reaktionen. Wir wollen irgendwie connected sein, wollen so mithalten können. Und ich finde einfach, wie krass wir sozusagen dieses Telefon verehren, das sieht man, wenn man einfach im Schlesischen Tor einsteigt und am Kotti wieder aussteigt und einfach mal die Leute zählt, die im selben Abteil sitzen. Es wird mindestens jeder Zweite sein, der dieses Ding vor der Nase hält. Eine zweite Sache. Unser Körper. Ich denke, dass wir viel Zeit damit verbringen, unseren inneren und äußeren Körper zu pflegen. Und man kann dazu eine kleine Übung machen. Man kann einfach mal durch das nächste Einkaufszentrum gehen und da lachen uns ganz viele Angebote an, die sozusagen mit unserem Körper zu tun haben, die uns ansprechen, die sich um unseren Körper drehen. Also mein nächstes Einkaufszentrum ist das Ring Center und da gibt es ganz viele Dinge. Da gibt es Friseure, Nagelstudios, Sonnenstudios, Kosmetikstudios, alle möglichen Klamottenläden, Schuhläden, Taschenläden, Uhrläden, Unterwäscheläden, Schmuckläden, Sportläden, Fitnessstudios und Massagesessel. Und dann kommen wir so nach Hause und dann geht's weiter. Dann machen wir Yoga, dann machen wir Pilates und Freeletics, unser tägliches 30-minütiges Sportprogramm. Und unsere Fitnessuhr bewacht sozusagen noch die Wege dazwischen drin und zählt die Schritte, die wir am Tag gegangen sind. Und das machen wir irgendwie, um unseren Körper zu trainieren, um ihn fit zu halten, um irgendwie schön zu sein, attraktiv zu sein, um uns irgendwie gegen den Alterungsprozess vielleicht zu wehren. Wir machen ihn irgendwie gefügig, wir wollen ihn gewinnen. Und dieses Jetlag, was ich habe, das muss jetzt endlich mal vorbei sein, weil ich muss wieder leistungsfähig sein. Und dann lesen wir ganz viel Achtsamkeitsartikel und meditieren noch 20 Minuten am Tag, auch um die Leistung zu steigern. Und eben, vielleicht gehen wir da ein bisschen mit dem Trend mit, aber wir sind eben auch einfach ganz diszipliniert, ganz konzentriert, wenn wir durch den Tag gehen, einfach so ganz mit dem Fokus auf der Arbeit, mit ganz viel Disziplin und merken vielleicht gar nicht, dass wir extrem unter Druck stehen. Wir trimmen und wir trainieren unseren Körper, weil davon hängt viel ab. Eine dritte Sache, und dazu zähle ich mich in besonderer Weise, das ist unser Wissen. Wir meinen, mit viel Wissen über den Dingen zu stehen, so den Durchblick zu haben, alles abzuchecken, klar zu sehen irgendwie, die anderen einzuordnen. Wir wissen auch, dass sich das einfach toll anfühlt, Bescheid zu wissen. Ja, dass sogar auf uns aufgeschaut wird. Wer viel weiß, kann auch viel mitreden. Wissen hat Macht und Wissen hat auch Einfluss. Und für mich persönlich fühlt sich das auch einfach toll an, viel zu wissen. So, ich finde es einfach toll, ich fühle mich gut damit. Ich stehe irgendwie sozusagen über den Dingen. Ich habe die Kontrolle, ich habe alle Optionen abgecheckt, es kann nichts mehr schiefgehen, denn ich habe mich ja mit allen Sachen irgendwie beschäftigt und belesen. Hinter all dem suchen wir wahrscheinlich ganz viel Annahme, ganz viel Bestätigung, ganz viel Sicherheit und Anerkennung. Wir sind eigentlich ständig dabei und bemüht, unser Image zu wahren und wenn möglich auch irgendwie nachzupolieren oder aufzupolieren. Und ich denke, dem Ethan, dem ging es genauso, dem Protagonisten in dem Buch. Und ich habe euch da was abgedruckt beim Text zum Nachdenken auf Seite 2. Ihr könnt das auch mitlesen. Ich werde es jetzt nicht alles vorlesen. Aber ihm geht es vielleicht ganz ähnlich. In dem ersten Abschnitt geht es noch darum, dass er seine Frau belügt und dass die beiden mittlerweile in zwei völlig verschiedenen Welten unterwegs sind. Und dann heißt es, und später im Jeep fragt er sich, warum er eigentlich lügt. Fragt, ohne zu antworten. Antwortet nicht, weil er ja weiß. Er lügt, weil er unfähig ist, ihr einzugestehen, dass er weniger gut ist, als sie gedacht hat. Er kann ihr nicht gestehen, dass er befürchtet, sie würde einfach gehen, wenn sie ihn für weniger gut befindet als gedacht. Oder schlimmer noch, bleiben und ihn gering schätzen. Er selbst weiß natürlich, dass er weniger gut ist. Aber er weiß es als Einziger. Und wenn du der Einzige bist, der etwas weiß, dann ist dieses Etwas weniger real. Du betrachtest dich mit den Augen anderer, denen deiner Frau. Siehst dich darin reflektiert und da bist du sauber und hübsch, beinahe schön. So etwas zerstört man doch nicht. Vielleicht finden wir uns in dem einen oder anderen Satz von Ethan wieder und sind eben bemüht, unsere Fassade aufrechtzuerhalten. Und das passiert eben auch mit so einem Ding wie dem Handy auf Social-Media-Kanälen. Und ich denke auch, dass diese Dinge an sich gar nicht schlimm oder per se irgendwie schlecht sind. Ich glaube, es ist nichts Verwerfliches daran, bei Facebook zu sein. Und es ist auch nicht schlimm oder ganz im Gegenteil, es ist auch ganz gut, sich gesund zu ernähren und ein gutes Buch ab und zu mal zu lesen. Aber ich glaube, problematisch wird es eben dann, wenn wir meinen, dass uns das Sicherheit geben kann, dass uns das retten kann. Denn was ist denn, wenn es das nicht tut? Was ist denn, wenn mich diese Götter im Stich lassen? Was ist denn, wenn mein Foto eben vielleicht doch nicht so toll ist, wie ich das erhofft hatte? Und was ist, wenn dann die Likes irgendwie auch ausbleiben? Was ist, wenn es einfach niemanden interessiert, was du heute zum Mittag isst? Oder was ist, wenn mit der Zeit dann doch sozusagen gewisse Körperteile erschlaffen und hängen? Was ist, wenn trotz der Tages- und der Nachtcreme einfach die Falten unter deinen Augen sichtbar werden? Was ist, wenn du dich vielleicht verletzt und nie wieder Sport machen kannst? Und was ist, wenn auch dein Wissen dich einfach nicht weiterbringt? Was ist, wenn du hinter all diesen Persönlichkeitsmodellen und Charakterstudien, die du gelesen hast, den Menschen dahinter gar nicht mehr wahrnehmen kannst, weil du ihn in Schubladen steckst? Und was ist, wenn vielleicht ich eines Tages dement werde und gar nichts von meinem Wissen habe, weil ich es nicht mehr abrufen kann? Was nützt es mir dann? Was bleibt dann? Und das Schöne ist, und das sehen wir jetzt auch in der Geschichte mit Jona, selbst wenn wir anderen Göttern oder Konzepten oder Ideen oder Entwürfen hinterherrennen und uns auch davon eine Menge versprechen, dann bleibt Gott nicht hinter uns zurück und achtet uns gering, sondern springt er in die Fluten und geht uns nach, um uns kein Luftschloss anzubieten, sondern eine sichere Festung, die tatsächlich hält und Bestand hat, die tatsächlich rettet und in die wir fliehen können und der wir uns sicher fühlen können. Und jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, das ist ja schön und gut, aber ich habe es gar nicht verdient. Ich habe tatsächlich Mist gebaut und die Konsequenzen sind so weitreichend und so schlimm. Ich habe nicht verdient, dass Gott mir da hinterher springt. Vielleicht denkt ihr auch ähnlich wie Ethan, Also ich befürchte, wenn jemand mitbekommt, dass ich gar nicht so gut bin, wie ich das von mir behaupte und nach außen vielleicht darstelle, ja, dann kann ich einpacken. Dann habe ich verloren. Dann bin ich bei allen unten durch. Aber vielleicht kann uns eben die Geschichte von Jona hier wieder helfen. Vielleicht ist sie wieder auch so eine Art Wink. Denn ich denke, Gott hat uns mehr auf dem Herzen, als wir das vielleicht erahnen können. Gott springt uns eben doch hinterher. Gott ist wie so ein Ort, an dem uns vielleicht klar wird, wir müssen uns nicht weiter verstecken. Wir müssen auch nicht weiter wegrennen. Und wir müssen auch nicht weiter unser Image aufrechterhalten. Du musst dir dein Ansehen auf Instagram nicht irgendwie erkämpfen, denn du bist schon angesehen. Instagram kann einpacken. Du bist schön, auch wenn du vielleicht älter wirst und in die Jahre kommst und wenn man Falten unter deinen Augen sieht. Du bist wertvoll, auch wenn du kein wandelndes Lexikon bist und 3 Fremdsprachen beherrschst. Und wenn wir verstehen, dass Gott sozusagen der einzige Retter ist, der uns auch unserem Leben festen Boden geben kann, dann sind wir bereit, zurück aufs Land gespuckt zu werden, so wie Jona. Dann sind wir sozusagen ready to go und können vielleicht mit dieser Erkenntnis entspannter und freier durchs Leben gehen. Wir können die Yogamatte auch mal liegen lassen und den Schrittzähler abstellen. Wir können auch einfach mal entspannt damit sein, dass niemand unsere Fotos toll findet. Wir können endlich Frieden finden und die Anerkennung annehmen, die schon da ist. Und genau das, diese Wendung, die erfährt Jona in seinem Leben, die erfährt er im Bauch des Fisches. Er sieht weglaufen, das bringt nichts. Die Kontrolle zu behalten, das bringt nichts. Und mit dieser Erkenntnis wird er wieder ausgespuckt, damit es weitergeht. Und dann geht er schließlich, und das werden wir nächste Woche dann erfahren, nach Ninive. Die Geschichte, die endet also auch nicht mit diesem Kapitel, sondern sie geht weiter. Sie nimmt sozusagen erst jetzt so richtig Fahrt auf. Erst jetzt schreibt Jona Geschichte. Erst nachdem er das verstanden hat, dass Gott uns auf dem Herzen trägt und dass er auch die Einwohner von Ninive auf dem Herzen trägt. Und dass er jetzt losgeht, das hat Konsequenzen. Jona geht los und das wird Ninive verändern, das wird die Einwohner dort verändern. Die Gnade, die er erlebt hat, das hat sozusagen Folgen für sein Herz, aber auch es hat Auswirkungen für eine riesige Bevölkerung. Und als ich diese Gnade vom Finanzamt sozusagen bekommen habe, dann hat mich das auch verändert. Dann habe ich gemerkt, okay, ich muss hier was ändern. Ich muss hier meinen Zeitplan wirklich anpassen. Ich kann das nicht immer so verstreichen lassen. Ich muss mich tatsächlich drehen. Und ich frage mich so, was hätte es vielleicht für Auswirkungen in unserem Leben, wenn wir Gott auch in unser Herz lassen? Wo macht Gnade einen Unterschied? Wo hat Gnade Konsequenz? Und wie könnte dann Berlin auch aussehen? Was hätte das für Auswirkungen für unsere Stadt, wenn wir uns verändern lassen? Ich fasse das nochmal zusammen. Also auf der einen Seite hatten wir diesen Punkt, okay, Ungehorsam, das kann uns über Bord werfen und das hat Konsequenz für uns, aber auch für unser Umfeld. Und auf der anderen Seite, wenn wir Gnade erleben, dann hat es vielleicht noch viel weitreichendere Auswirkungen und Konsequenzen, nicht nur für uns, sondern eben auch für andere. Und vielleicht gehen wir jetzt so mit dieser Frage raus und sagen uns, hey, vielleicht kann das spannend sein, das einfach mal auszuprobieren, sich darauf einzulassen, auf Gottes Gnade. Und ein erster Schritt, vielleicht das zu machen oder darauf zuzugehen, kann das Abendmahl sein. Weil im Abendmahl spüre ich genau diese Spannung. Auf der einen Seite, ja, da ist jemand für mich gestorben. Ich bin also vielleicht doch nicht so gut, wie ich angenommen habe. Aber auf der anderen Seite, ja, da ist jemand für mich gestorben und ich bin doch geliebter, als ich angenommen habe. Und vielleicht kann das Abendmahl so ein erster Schritt sein, aus dem Versteck herauszutreten und sich einfach einzugestehen, ich bin bedürftig, aber ich darf auch empfangen. Amen.